Das ist total interessant. Würdest du dazu mal ein Video machen, da würdest du bestimmt haufenweise keine Klicks kriegen.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Na herrlich. Schönen guten Tag. Na?
Einen wunderschönen guten Tag.
Ist gerade stressig bei dir?
Nö, eigentlich nicht so sehr. Also viele, die mich stressen könnten, sind krank.
Ach, Gott sei Dank.
Das Gott sei Dank hast du gesagt. Also das meine ich natürlich überhaupt nicht. Aber es ist ja, na wie soll man sagen, nicht nur im öffentlichen Dienst, auch in anderen Institutionen wie Familien und Unternehmen die Woche. Wenn man es schafft, das auf Freitag irgendwie alles zu schieben, dann hat sich's für dieses Jahr eigentlich erledigt, was noch zum Problem werden könnte. Ne?
Du meinst jetzt speziell diese Woche, die jetzt gerade ist?
Oder? Diese Woche jetzt, ja, ja. Das ist so die letzte Woche, wo ganz viel erledigt werden muss und so. Und das ist eigentlich, na, wie soll ich sagen, so im Jahresverlauf fühlt sich's relativ ungewöhnlich an, weil das noch immer eine sehr arbeitsintensive und auch produktive Woche ist. Aber dadurch, dass so viele krank sind, passiert diese Woche wirklich nicht viel.
Das ist echt eine Perspektive, die ich so nicht habe, möchte ich sagen. Also ich meine, es sind noch 10 Tage bis Weihnachten.
Ja,
eben. Ja, also es sind ja noch 2 Wochen de facto.
Ja, ja, natürlich, aber trotzdem. Also ich habe das Gefühl, die Leute sind schon auf Jahreseinklang eingestellt. Also die sitzen mit ihren Bürostühlen in einer Glühweinbude in Weimar auf dem Weihnachtsmarkt so ungefähr. Da, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
Ich war tatsächlich sogar schon auf dem Nürnberger Christkindlmarkt.
Oh, echt?
Das war, glaube ich, irgendwie, das war eher so ein Katastrophenzustand, muss ich sagen.
Ach.
Ja, ja. Also man ist das ja gewohnt von so Weihnachtsmärkten wie beispielsweise in Leipzig, dass echt viele Leute da sind und man sich echt da durchschieben lässt. Und auf dem Nürnberger Christkindlmarkt war es, das hatte nichts mit Schieben zu tun, das war einfach wie so ein, es war eine Verstopfung. Es ist einfach eine Verstopfung durch die ganze Innenstadt Nürnbergs.
Ohne Lösungsmittel.
Ja. Und das hat sich halt so weit erstreckt, dass du auch die ganze Stadt vergessen konntest. Also du konntest nirgendwo essen gehen zwischen 17 und 21 Uhr beispielsweise, weil die Stadt so aus allen Nähten geplatzt ist. Das war beeindruckend.
Das ist scheiße, ja. Also wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt nichts Falsches erzählen oder so, aber ich glaube, ich bin mal mit einem Kumpel, das war eine Klassenfahrt auf dem Christkindlesmarkt nach Nürnberg. Da sind wir mal des Marktes verwiesen worden, weil wir direkt vor der Krippe eine Schlägerei angefangen haben mit irgendwelchen Idioten. Also wir haben nicht angefangen.
Es wäre nicht passiert. Also jetzt wäre das nicht passiert.
Grüße an meinen Kameraden Rami an der Stelle.
Es wäre schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen, weil du die Arme nicht hochgekriegt hast.
Ach so.
Du hast gar keinen Radius zum Schlagen gehabt. Also ach so. auch Schubsen wäre völlig, also man wurde ja permanent geschubst. Also Schubsen wäre ja auch.
Oh, ekelhaft. Nee, also da kommt ja nun gar nichts Besinnliches auf. Und war es wenigstens so.
Ich zeig dir mal ein Bild, das ist jetzt natürlich unfair für alle Zuhörenden.
Aber ich will jetzt keine Klischees reiten, aber hast du wenigstens einen Überblick gehabt, weil um dich rum kleinere Asiaten gelaufen sind? Oder?
Nee. Tatsächlich waren, also so wie ich das beobachtet habe, war es eigentlich nur einheimisches Publikum. Mhm. So, deswegen dachte ich, es wäre vielleicht smart, da mal hinzugehen, weil das Überseepublikum momentan ja noch nicht so stark verbreitet ist. Ja. Aber vielleicht haben jetzt alle Deutschen ihre Chance gewittert, diesen Markt zu besuchen. Ich zeig das mal hier, pass mal auf.
Alter, das sieht ja, also, wie gesagt, also ich habe auch neulich ein Bild vom Weihnachtsmarkt, da war, war nicht Weihnachtsmarkt, das war noch Lampionfest im November, war das noch kurz vorm Weihnachtsmarkt. Ich finde solche Ansammlungen in Deutschland, man weiß immer nicht, ist das Montagsdemonstration, irgendein Pogrom oder ein Weihnachtsmarkt. Das ist immer irgendwie, sind die Leute da immer gleich angezogen und gucken, haben den gleichen Gesichtsausdruck. Aber einen schönen Archivschrank hast du da hinter dir. Auf sowas stehe ich immer besonders.
Gell, ne? Sieht das cool ist mein, aus.
Ist da neu?
Das ist mein Schrank für Bargeldquittung. Nee, nicht nur Bargeld, also für Quittung. Quittung. Weil man muss die ja alle aufheben. Und da ist jetzt jedes Fach einfach ein einmal Quittung.
Ach so, so wie das EU-Politiker in der Wohnung stehen haben fürs Schmiergeld.
Ja, es kommt jetzt relativ wenig aus Katar, muss ich zugeben. Aber
ach echt, wir sind auch schon mal angesprochen worden.
Leider nein, der Reichtum.
Also geile Meldung. Aber ich finde das richtig, dass da so, wie soll man sagen, so entschlossen dagegen vorgegangen wird, weil das kann ja nicht sein, dass auf einmal in der EU Einfluss von Staaten genommen wird. Die ist ja so konstruiert, dass Unternehmen Einfluss nehmen können und nicht Staaten. Ne? Das ist ja eine völlige Ungehörigkeit.
Obacht. Das ist bei Katar, ist das nicht so, also im Endeffekt ist das ja ein Unternehmen, weil das ja im Endeffekt einer Familie gehört. Und es geht da ja oftmals um diesen Investitionsfonds. Und der Investitionsfonds nimmt ja sozusagen Einfluss auf diese ganzen politischen und wirtschaftlichen Sachen in der Welt drumherum. Und deswegen, okay. Fand ich jetzt nicht so weit hergeholt. Ne? Also wenn ich jetzt korrupter EU-Beamter wäre, ich würde das durchgehen lassen. Das würde ich akzeptieren, ja.
Ja, ach so, okay, das wäre noch unter Unternehmenslobbyismus. Man spricht da ja nicht von Korruption oder so, sondern das ist ja dann eher eine Beratungstätigkeit mit
genau.
Sicherstellung des Wohlbefindens des Gesprächspartners.
Genau, es geht nur um wirtschaftliche Interessen, die natürlich in beidseitigem Einvernehmen sind. Ne? Und da ist man als Beamter natürlich auch beauftragt, positive Effekte für den eigenen Klienten, sage ich jetzt mal, ne? Aber die Behörde, die einen da bezahlt, durchzusetzen. Das liegt auf der Hand, oder? Ist doch logisch.
Ja, also haben sie ja auch gemacht, also finde ich jetzt aus Sicht von Katar natürlich irgendwie logisch. Also ich frage mich...
lass uns doch einfach aus der Sicht von Katar über das Thema sprechen.
Also aus der Sicht von Katar verstünde ich nicht, weil es gibt genug geldgeile Geschäftemacher, denen irgendwie eine Menschenrechtssituation und so völlig egal ist. Siehe FIFA und sowas. Ne? Also das stört die ja nicht beim Geschäftemachen, dieses Ansehen nach außen irgendwie. Ne? Also wie... Ja, wie sehr diese weichen Kapitalfaktoren im Ansehen und sowas, wie wichtig das für so eine Geldrunde da ist, finde ich schon beeindruckend. Na, eigentlich könnte es denen doch scheißegal sein, genauso wie Nordkorea oder so. Fand ich schon, also ich glaube, also, es ist eher ein Problem für Leute, die bis jetzt immer geschäftlich mit Katar zu tun hatten, wie Bayern München, die da mit irgendwie Katar Airways Werbung rumlaufen und sowas, dass die auf einmal gefragt werden als für Katar selber irgendwie. Ne? Also das ist, glaube ich, eher so ein bisschen das Problem, weil das kann dir doch eigentlich völlig Humpel sein. Ne?
Das habe ich mich tatsächlich auch immer gefragt, jetzt vor allen Dingen, wenn man zusammenrechnet, wie viel Geld die WM tatsächlich gekostet hat, ob sich das dann in Soft-Faktoren gelohnt hat. Ne? Auf der anderen Seite muss ich sagen, Deutschland, okay, wir sind nun sehr aufmerksam mit diesen Menschenrechtsverletzungen gewesen. Im Rest der Welt ist, glaube ich, die Reaktion auf Katar und die Austragung der WM anders als bei uns.
Also absolut, ich glaube, das ist ja auch aus Sicht der FIFA, ne? Also denen ist ja mittlerweile, kann dir das total egal sein, ob da nun irgendwelche deutschen Lebensmitteldiscounter oder Softdrinkfirmen oder so da weiter sponsoren mit Fokus auf Europa, weil da mittlerweile so viel Geld aus im arabischen Raum oder aus Asien insgesamt, auch aus dem Fernen Osten, dahin fließt, dass der Rubel ja irgendwie trotzdem rollt. Ich habe mich da mal die letzten paar Wochen so bewusst in so eine bisschen Instagram-Parallelwelt begeben. So diesen Glamour-Fame, der so eher aus der arabisch-russischen, asiatischen Welt irgendwo dahin schwirrt. Ne? Also das sind wirklich Milliardäre, Werbeunternehmen, sind dort unterwegs, die sind mittlerweile völlig losgekoppelt vom Westen, ne? Außer dass die Freundin eine Gucci-Handtasche hat oder irgendwie sowas, aber die, mit solchen Gütern werden sie ja trotzdem versorgt. Aber zum Beispiel dieser UFC-Champion Khabib Nurmagomedov, der den McGregor da mal weggehauen hat, irgendwie, ne? Also
ist auch das der, der von Ramzan Kadyrov unterstützt worden ist?
Ja, also hat er auch Buddy-Fotos mit denen, ne? Oder irgendwelche Star-Köche. Irgendwelche Star-Köche aus der Türkei und sonst woher und so, ne? Also das sind totale Parallelwelten und hier in Europa denken alle, die Leute dort, die sitzen mit einem Kamel in einem Zelt, ne? Und wissen überhaupt nicht, was irgendwie geht oder so, ne? Aber die leben da ein Luxusleben im Konsumrausch mit Wirtschaftswachstumsraten, von denen man hier nur träumen kann in irgendwelchen despotischen Ländern, und denen ist das alles völlig egal. Ne? Also wozu brauchen die da noch Ansehen in Frankreich oder in Deutschland?
Wir, wir haben noch nicht so richtig eingesehen, dass die Zeit des Kolonialismus schon ein bisschen zurückliegt.
Also das haben die komplett hinter sich gelassen. Ne? Und im Gegenteil, also die haben immer noch eine große Anhängerschaft dann sozusagen alten Europa, denen all diese PC-Faktoren relativ egal sind. Ne? Also es ist schon eine Diskussion und ein Kampf auf relativ verlorenem Posten, der sich sehr um einen selbst
dreht. Das ist eine erschütternde Erkenntnis, oder?
Ja, ist es, aber ich meine, symbolisch dafür ist doch, schau mal, die deutsche Nationalmannschaft, das ist so ziemlich alles, was ich von der WM mitbekommen habe. Wir haben am Ende über eine Armbinde diskutiert und nicht über Menschenrechte. Ne? Am Ende war die Frage, verbieten die uns da mit einer scheiß Armbinde, die wir so gestalten wollen, wie wir es wollen, aufzulaufen oder nicht? Und war nicht die Frage, wie ist die Menschenrechtssituation und soll man sich mit solchen Regimes überhaupt einlassen und dafür Werbung laufen? Ne? Also das ist doch völliger Quark, ne? Also solche Stellvertreterdiskussionen, die da auf Schauplätzen stattfinden, die überhaupt nicht interessieren. Es wird diskutiert, darf Manuel Neuer diese Binde bei der WM tragen und nicht rennt Manuel Neuer seit 3 Jahren mit Qatar Airways Werbung auf dem Trikot rum.
Ja, ja.
Also, und das ist so eine Feigenblatt-Diskussion gewesen, irgendwie, die gewollt war, die so gewollt und so gelenkt war. Ne? Also das sind ja wirklich da PR-Strategen, die solche Diskussionen auch auf Nebenfelder lenken, wo es nicht allzu viel Schaden anrichten kann. Ne?
Ja, weg vom eigentlichen Thema. Mhm. Ja, aber das, was da ja darunter steckt, ist ja nochmal was ganz anderes. Also wenn wir jetzt festhalten, dass, oder das hast du jetzt gerade gesagt, dass die ganze Diskussion ja eigentlich auch um einen selbst zirkelt, und das eigentlich keine Auswirkungen mehr hat, sondern nur noch die eigene, naja, weiß ich nicht, Selbstbestätigung des eigenen Weltbilds oder so. Was bedeutet denn das jetzt für Aktivismus? Was bedeutet denn das jetzt hier für unsere Moralvorstellung?
Ja, also ganz ehrlich, man kommt sich mittlerweile vor, wenn man, also würde ich mir vorkommen, jetzt als deutsche Außenministerin oder so, wenn du da auf irgendeinem entsprechendem Forum, wo ein großer Kanon der Staaten dieser Welt vertreten ist, die halbwegs was zu sagen haben, wenn du da mit Demokratiegeschwafel ankommst, da komme ich mir langsam vor wie ein Veganer beim Jahresempfang der Thüringer Fleischerinnung. Fehl am Platze, komplett in der Minderheit, belächelt, marginalisiert, als Geschäftspartner weiterhin wichtig, deshalb darf man da mal seinen Senf ablassen irgendwie, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche...
Na, der verrückte alte Onkel, der ab und zu mal beim Familienfeiern dabei sitzen darf, weil er...
Der nicht vom Krieg erzählt, sondern wie es früher in der Demokratie war, ne?
Ja.
So ungefähr. So kommt einem das vor. Und natürlich ist er aus Sicht Katar ist da ja auch vieles berechtigt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir hier in einer glänzenden Demokratie leben, in der alles total schön ist irgendwie, ne? Was Pressefreiheitsindexe angeht, was staatliche Korruption angeht, was Rechtsstaatlichkeit angeht. Da haben wir genug Probleme, an denen wir arbeiten müssen. Und da gibt es irgendwie genug zu kritisieren, bevor man mit Fingern auf andere zeigt. Ne? Verstehe mich nicht falsch, ich finde es richtig, dass man da mit Fingern zeigt. Aber trotzdem sollte man sich nicht auf ein zu hohes Ross setzen. Ne? Und wenn man da, hat man ja auch schon ein paar Mal das Thema, als Bittsteller groß Geschäfte machen will mit Katar und das irgendwie so abstrahieren will von Menschenrechtsfragen, das ist ja auch wirklich nur noch ein, na, wie soll man sagen, fast ein ritueller Programmpunkt von Staatsbesuchen in China oder in solchen Ländern, dass man da auch mal eine Pressekonferenz macht, wo ein zweitrangiger chinesischer Vertreter daneben steht.
Und man es dann offiziell angesprochen
und der Deutsche der deutschen Presse mal was erzählen darf, aber was in China sowieso nicht gesendet wird oder irgendwie. Also das ist wirklich, wirklich lächerlich. Und die Realität sieht einfach so aus, dass die Mehrheit der Staaten auf dieser Welt wahrscheinlich nicht mehr als freiheitlich-demokratisch bezeichnet werden kann. Ich weiß es nicht, gibt es da eine Übersicht? Du bist doch der Geograf.
Ja, na selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Wie kann ich dir das jetzt zukommen lassen? Warte mal, ich zeig dir das, ich schicke dir das mal per Link, dann kannst du es dir mal kurz angucken, dann können wir an dem Punkt weiterreden, weil das ist augenscheinlich und vor allen Dingen ist das auch noch nie der Fall gewesen, dass die Mehrheit demokratisch war. Würde ich jetzt behaupten. Ja. So rein vom Gefühl, weiß ich nicht, ob das vom Verhältnis dann tatsächlich stimmt, aber so gefühlt.
Puh. Also weil sonst würde ja auch das kapitalistische Wirtschaftssystem nicht funktionieren, wenn auf einmal in Nigeria oder in irgendwelchen anderen Ländern, die von Großkonzernen ausgebeutet werden, freiheitlich-demokratische Werte herrschen. Siehe Burkina Faso oder irgendwie sowas, wo da auf einmal Leute sagen, hier zu BP, verpisst euch, Bodenschätze gehören jetzt wieder
uns. Ich habe das mal geschickt, schau es dir mal an.
Vollständige Demokratie. Interessant, also, dass die USA da so quasi so die drittschwächste Kategorie von Demokratie ist, ne?
Also die USA ist de facto keine Demokratie, weil das System ja eben auf so eine Präsidialrepräsentation aus ist.
Ah, verstehe.
Und dieses Wahlmännersystem hat und eben so ein The Winner Takes It All und nur zwei Parteien, die wirklich eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Also wir wissen das ja.
Ja, da hatten wir uns ja auch schon mal dran abgearbeitet. Ja.
Genau,
ja,
ganz ja. Genau. Mhm. Ganz genau. Aber das Erschreckende an diesem Demokratieindex hier ist, wir gucken uns da gerade die Quelle von Statista an. Das ist quasi jetzt hier Bilder zum Hören.
Das ist quasi Wikipedia für Akademiker.
Man nee. Sieht, dass es halt fast keine Staaten auf der Welt gibt, die vollständig ausgebildete demokratische Systeme haben.
Also fällt jetzt nur Neuseeland und der skandinavische Raum ins Auge, ne?
Genau, also da gibt es quasi, was vollständige Demokratien angeht, den Wert 9 bis 10 und 8 bis 9. Und 9 bis 10 haben im Endeffekt wirklich nur die skandinavischen Länder.
Oder nordische Länder, sagen wir mal.
Ja, Irland auch und Neuseeland. Und dann gibt es halt noch eine Handvoll Länder, die vollständige Demokratien auf Stufe 8 bis 9 sind. Aber selbst Frankreich, ne, oder Italien oder Tschechien, selbst die sind unvollständige Demokratien. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Das hätte ich nicht gedacht.
Gut, also ich sehe jetzt hier zum Südsudan gibt es keine Angaben. Vielleicht ist das ja auch eine vollständige Demokratie.
Ja, beim Südsudan auf jeden Fall. Das liegt nah, das anzunehmen. Ist das gerade ein ist richtiger ein Staat?
Ja, ich wollte es gerade fragen. Keine Ahnung. Also da müsste man wieder die drei Elemente lehren. Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgewalt, eventuell noch mit Verfassung.
Aber ich glaube, es ist jetzt offiziell ein Staat und weiß ich nur deswegen oder denke ich zu wissen, weil sich die zentralafrikanischen Staaten ja in eine EU-artige Verbindung zusammenfügen wollen. Hast du davon schon gehört?
Nee.
Die Zentralafrikanische Union ist das, glaube ich.
Die Afrikanische Union gibt es ja schon, ne? Aber die hat ja oft auch als Militärbündnis Furore gemacht.
Nee, warte. Es geht tatsächlich darum, ein Staatengebilde zu bauen von Ozean zu Ozean sozusagen.
Vom Atlantik zum Indischen Ozean dann sozusagen.
Genau, richtig.
Mhm. Nee, da habe ich noch nicht von gehört. Und das ist wirklich völlig außerhalb einer westlichen Hegemonialmacht.
Was da dahinter steht, kann ich dir so nicht sagen, ganz ehrlich. Ist natürlich sehr gut beeinflussbar dann, ne?
Ja, naja, also wie gesagt, der Grundgedanke der EU war ja auch erstmal eine Wirtschaftsunion oder eine Montanunion sogar in der Entstehungsgeschichte, bis dann in der EG die Agrarförderung aufstieg. Also eigentlich hat der Brexit schon angefangen, als die EG dann nur noch Geld an die Agrarflächenländer rausgehauen hat, da waren die ja eigentlich schon so ein bisschen raus. Ne?
Da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich nicht informiert genug. Die Ostafrikanische Föderation wird das Ganze heißen. Ostafrikanische Föderation ist eine mögliche Vereinigung der 7 unabhängigen Staaten Burundi, Demokratische Republik Kongo, Kenia, Ruanda, Südsudan, Tansania und Uganda zu einem einzigen föderativ organisierten souveränen Staat in Ostafrika. Ich hätte jetzt eher gesagt Zentralafrika, aber naja.
Ja gut, also dadurch, dass Uganda und Kenia dabei sind, ich denke, die werden da schon das größte Gewicht haben. Ne? Die sind ja auch jetzt schon ganz schön eng miteinander verbandelt.
Nach Genehmigung des Entwurfs durch die 6 EAC-Staaten nach einem Jahr der Konsultation soll die Ostafrikanische Konföderation bis 2023 gegründet werden.
Was sind EAC-Staaten?
Die East African Community.
Ah, okay.
Das ist quasi das, was du gerade schon angesprochen hast. Also diese regionale Wirtschaftsgemeinschaft zwischen Kenia, Uganda und Tansania.
Ah, okay. Ja,
wo jetzt auch Burundi und Ruanda, also die haben quasi schon diese EAC, das ist quasi das, was du mit vergleichsweise mit Montanunion vorhin gesagt hast. So, also es gibt so eine Wirtschaftszone in dem Sinne und das soll sich jetzt zu so einer Art, weiß ich nicht, EU-artigen Kombination da zusammenbauen.
Also wenn das wirklich emanzipatorisch gedacht ist, finde ich das gar nicht so schlecht eigentlich. Ne?
Ich habe mich bisher noch nicht tiefergehend damit beschäftigt. Ich habe nur davon gehört. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, was da im Hintergrund mit reinspielt. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Vor allem, wenn man überlegt, dass die damit ein Staatsgebiet haben, das vom Atlantik zum Indischen Ozean reicht.
Das ist total interessant. Stark. Würdest du dazu mal ein Video machen, da würdest du bestimmt haufenweise keine Klicks kriegen.
Richtig. Richtig.
Weil,
Mike, ne? Das hätte ich machen müssen, als der neue Black Panther rauskam. Und da hätte ich gesagt, das Real Life Wakanda. Und dann hätte es vermutlich funktioniert.
War da gut, der Film?
Ist eine gute Frage. Ist irgendwie, ich weiß nicht, es war mir irgendwie zu wild. Ich will jetzt nicht spoilern.
Was mir gerne noch angucken, weil ich fand so, ist das eine Comic-Vorlage oder irgendwas? Ich habe da null Ahnung davon.
Ich weiß es nicht,
aber ich fand jetzt die Grundidee, die Story so damals immer sehr, sehr geil. Ne? Also
ja, jetzt kommt der Punkt, ich kenne den ersten Film nicht.
Ach so.
Okay. Ja, ich bin quasi so in diese Geschichte reingeworfen worden und plötzlich sind da irgendwelche ein Unterseevolk mit ins Spiel gekommen. Also du hast quasi die etablierte Geschichte nicht mehr gelernt, weil die war ja schon etabliert und plötzlich kam so die nächste Story oben drauf und das war dann einfach too much. So, deswegen bin ich da nicht so richtig eingestiegen.
So dieser Grundgedanke, dass da halt mal ein afrikanischer Staat oder es ist ja eher ein Königreich oder sowas, super sophisticated ist und eben nicht irgendwie in der Kolonialzeit irgendwie mal platt gemacht wurde und trotzdem irgendwelche Herrschaftsgelüste überwunden hat und er im Verborgenen bleibt. Das fand ich philosophisch ziemlich, also ein schönes Gedankenexperiment.
Ne, das gibt's aber tatsächlich auch schon seit, weiß ich nicht, seit den 70ern.
Bestimmt.
Als Comic-Vorlage, also das weiß ich, ob jetzt der aktuelle irgendwie auf einer realen Comic-Vorlage, ganz ehrlich, ich bin einfach kein Comic-Dude. Ne? Also das ist eine Welt, die ich nie betreten habe.
Nee, ja, ich sag mal, ich bin eher so der lustige Taschenbuch-Typ, vielleicht noch genau, Asterix und Obelix und ein bisschen Batman, aber das war's dann schon. Und Mosaik natürlich.
Das sehe ich ganz genauso, vielleicht liegt das auch an unserer ostdeutschen Herkunft, dass wir da irgendwie durch sowas geprägt sind. Keine Ahnung, aber also ich habe gerade noch mal so drüber nachgedacht, was ich tatsächlich an Comics gelesen habe. Früher waren diese Grusel-Comics, so mit solchen Gruselgeschichten, Tales from the Crypt mäßig.
So. Ich finde, Grusel ist so ein schönes Wort, das hat so was Altbackenes, es hat irgendwie fast was Heimeliges, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das ist so dieses, ich finde das viel, viel geiler als Horror oder so, also Grusel. ich finde das irgendwie super. Ja, comic-mäßig habe ich noch vergessen, Calvin und Hobbes habe ich auch immer gelesen, aber muss ich jetzt nicht, weil ich jetzt einen Real-Life Calvin zu Hause habe. Wirklich. Also es ist, als ob dieses Kind aus dem Comic rausgesprungen ist und jetzt, also Wahnsinn. Wahnsinn. Bin immer nur am Kopf schütteln. Positiv, aber naja.
Ich kenne das nicht, deswegen kann ich jetzt leider.
Ach so, nein, das ist so ein kleiner Junge, der in ganz vielen Fantasiewelten lebt und komplett wie soll man sagen, ein begabterer Bart Simpson, so ist das.
Ist erstrebenswert.
Das ist halt irgendwie das Ding, also ganz im Ernst, so Figuren wie Calvin von Calvin und Hobbes und Wednesday, Netflix wird ja jetzt auch total abgefeiert, sind total populär, solche Figuren, ne? Aber wenn mein Kind mal im Kindergarten einen Galgen baut oder sowas irgendwie, dann ist auf einmal...
Okay, das ist aber auch schon wieder ein bisschen krass, oder?
Ja, ach, nee, da hat halt auf einer Ritterburg... sowas gesehen, ne? Oder ein Pranger oder irgendwie sowas. Ja. Und wenn halt Kinder dann mal mit sowas ankommen, dann ist im wirklichen Leben auf einmal, obwohl, keine Ahnung, die wahrscheinlich randnekrophile Wednesday Addams, ne? Die wird total abgefeiert dafür, so
als
Kunstfigur.
Was halt irgendwie schon wieder ein bisschen frustrierend ist, ist der Umstand, dass Menschen, die ja actually so rumlaufen und sich für solche Sachen interessieren, halt nach wie vor von der Mainstream-Kultur immer unterdrückt werden. Ja. Dann gibt es mal wieder so einen Hype, dann ist dieser Gothic-Schick wieder cool. Und alle, die vorher irgendwie standardmäßig rumgelaufen sind und sich für gar nichts interessiert haben, was irgendwie ein bisschen Flavor hatte, fahren dann darauf komplett ab und generieren Hypes und so weiter und so fort. Und dann ist das wieder vorbei und dann ist man wieder ausgestoßen. Also es ist so... Ja, die Mainstream-Kultur nimmt sich, was sie gerade irgendwie in einem Hype verarbeiten kann, kaut das durch und spuckt es wieder aus. Und das ist irgendwie...
Ein paar Figuren auf dem Wave of Gothic-Treffen in Leipzig.
Das hast du sehr schön zusammengefasst, weil das ist es im Endeffekt. Und jetzt bin ich alt genug, dass ich einen so einen Zyklus auch schon mal miterlebt habe. Genau. So. Und langsam geht's mir halt so auf die Nerven, in Wellen kommt. Und
dabei, ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Subkultur, ne, Gothic. Also ich kann dem viel, viel abgewinnen. Also verstehe auch die Gemütswandlung der jungen Menschen ganz gut und so. Aber gut, ich gehe auch auf The Cure-Konzerte und was weiß ich.
Ja, wir sind ja auch literarische Freunde der Romantik, deswegen...
Ja, was sind wir? Wir hatten das doch auch mal in einem Podcast durchgekaut, jetzt stylmäßig. Academic, was war das?
Dark Academia oder so.
Dark Academia.
Aber das ist, was ich meine. Darauf fußt das, also dazu gehört das ja zu dieser Form von Stilen. Ne? Also, weil die Macher erkannt haben, dass das jetzt wieder in ist, kam ja diese Figur zurück.
Ja,
weißt du?
Ja.
Das ist ja nicht so, dass solche Sachen aus Versehen dann passieren, sondern das ist ja alles Marktforschung.
Ja, absolut. Halt. Also ich meine, du musst dir ja nur mal dein Klientel angucken von der Altersklasse her und wer schaut denn den ganzen Tag Netflix, ne? Also zumindest von den Jugendlichen, das sind ja oft auch welche, die jetzt draußen nicht unbedingt Freunde haben oder sich verstanden fühlen oder so, ne? Und da ist natürlich so eine Figur eine Identifikations- und Projektionsfläche par excellence, ne?
Die Frage ist, ob es mittlerweile nicht so ist, dass Menschen so sehr vereinzelt sind und auch so Mainstream-Kultur, also oder ich sag mal Subkulturen gar nicht mehr so bedeutsam sind, dass es mittlerweile viel mehr gibt, die Sympathien für Weirdos entwickeln können, sage ich jetzt mal ganz ungewichtet das Wort Weirdo. Also für Leute, die nicht reinpassen in solche
Ja, natürlich. Es ist auch, aber das ist ja natürlich gerade der Hype, der Clou, das jemandem zu verkaufen, dass es cool ist, ein Weirdo zu sein. Ne? Und dass man Subkulturen nicht mehr zusammenführt und ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt, wie mit einem Fanzine oder einer Gemeinschaft oder irgendwas. Es reicht ja, wenn die alle einen einzelnen Internetzugang haben und sich ihre Utensilien und so weiter bestellen. Ne? Das kommerziell auszuschlachten, eine Subkultur dazu ist es vielleicht sogar noch mehr von Vorteil, Leute zu vereinzeln, ne? Weil sich da Leute keine Infrastruktur oder Konsumgüter der Subkultur irgendwie scheren können, ne?
Das ist, glaube ich, auch der Punkt, dass es jetzt dadurch, dass es eben diese verschiedenen Bubbles gibt, es sehr viel einfacher ist, mit nur einem ganz spezifischen Publikum über die Runden zu kommen. Ne? Dass eben diese Streuverluste, die entstehen, wenn du beispielsweise die Metal-Szene per se bespielst, dass du das viel effizienter gestalten kannst, wenn du jetzt sagst, ich erreiche nur noch Leute, die ich überlege gerade, ich
habe sprachlos sind.
Wintersynth mögen.
Ist das eine Musikrichtung oder
ja, was? Ja, das kennst du wieder nicht, ne?
Wintersynth.
Das ist ein, ja, das ist eine Spiel, also es ist eine thematische Untereinheit von Dungeon Synth.
Ach so, Alter, sag's doch gleich.
Ja, und Leute, die nur sowas hören, ich meine jetzt nicht Dungeon Synth, ich meine jetzt spezifisch Wintersynth, ne? Ich kann es gar nicht aussprechen, Alter.
Synth.
Na, dann erreichst du die. Oder eben mit diesen ganzen Stilformen, ja. Dass Leute halt Dark Academia feiern, aber ansonsten überhaupt nichts, was irgendwie ein bisschen Gothic-mäßig ist oder so. Ne? Und wenn du ganz gezielt halt die ansprechen kannst, die sich nur für die Optik interessieren oder die sich nur für die Musik interessieren oder nur einen ganz kleinen spezifischen Teil der Musik, dann sehen die sich auch nicht mehr gezwungen, in eine Subkultur überzutreten.
So. Ja, ja, na klar, weil, keine Ahnung, die haben ja da noch genug Platz in ihrem Leben für was anderes, ne? Also, was auch konsumfreudig sein kann. Also,
Hauptsache Konsum.
Ja, also der, keine Ahnung, Dark Academia Wintersynth Reichsbürger oder so, ne? Der kann ja im Alpha-Shop Geld ausgeben, genauso wie bei EMP und im Wintersynth Wunderland, keine Ahnung, was
da war. Das Wintersynth Wunderland.
aber verstehst du, was ich meine?
Ich habe auf jeden Fall ein Bild vor Augen und ich find's gruselig.
Ich habe kein Bild vor Augen, weil ich immer noch nicht weiß, was Wintersynth sein soll. Spielt sich das irgendwie in der Synthwave-Ecke ab, musikalisch, oder was ist das?
Naja, das ist so eine Mischung aus symphonischem Black Metal und Synthwave, ja. Also wenn du dir in so Richtung Caladan Brut vielleicht.
Ah, okay.
So Richtung Caladan Brut, aber ein bisschen mehr Synth und ein bisschen weniger Brut.
Also quasi eine moderne Version von Summoning oder sowas?
Ja, ja, ja gut, Caladan Brut ist ja schon ein moderneres
von
Summoning.
Ja, ja. Ja, okay,
aber. Also vielleicht ein bisschen mehr Sky Forest mehr mit rein. So. Also so, Sky Forest ist vielleicht noch ein ganz guter Anhaltspunkt.
Okay, die letzten 10% der Zuhörer bitte jetzt nicht abschalten, wir sind gleich wieder hier aus dem Nerd raus. Aber ja,
ich kann auch keine Namen nennen tatsächlich. Ich bin auch vor kurzem erst darüber gestolpert, dass es das tatsächlich gibt und habe ein bisschen reingehört und fand es ganz cool und wollte mich da jetzt mal ein bisschen mehr damit
beschäftigen. Also klingt jetzt nicht total scheiße, so muss ich ehrlich sagen. Also,
nö, das ist halt sehr entspannt. Das ist keine Musik, die du so groß zum Abschädeln hören kannst. Das kannst du halt nebenbei laufen lassen, wenn der Kamin brennt und du trotzdem gerade einen Depressionsanfall hast oder so. Keine Ahnung. Also es ist halt, du merkst diese Kälte und Weite. Es ist so ein bisschen mit Sehnsucht aufgeladen, aber es ist so ein bisschen Wärme auch mit drin. Es ist so ein
deprimiert, ne? Vorm Kamin ist übrigens der Name dieser Folge. Weißt du gerade? passt zum Wetter. Ja, okay, klingt für mich gut. Das war ja in der Black Metal Welt oder so schon immer so, ne, dass du da nebenbei auch mal Third in the Mortal oder Morty is oder sowas gehört hast, ne, was ein bisschen, ja, wie soll man sagen, was man auch mal zum Kuscheln vorm Kamin hören konnte.
Das ist ein gutes Schlagwort, da wollte ich noch ganz kurz drauf eingehen, dann haben wir den musikalischen Exkurs auf jeden Fall meinerseits erstmal abgefrühstückt. Ich habe in den letzten Wochen tatsächlich wieder mal zu Cradle gefunden.
Cradle of Filth?
Genau.
Ah, okay.
Und zwar habe ich das neue Feature von Spotify ist ja, dass man die Texte tatsächlich auch zu fast jedem Song direkt bekommt.
Ja.
Und ich habe die letzten drei Alben von Cradle mehr oder weniger boykottiert, weil ich weiß nicht, ich habe da keinen Zugang mehr gefunden und fand es zu weit weg von dem, was ich daran eigentlich gefeiert habe. Cradle ist so eine meiner Lieblingsbands, wo ich einfach jedes Album, jede...
Bei welchem Album bist du eingestiegen mit denen?
Eingestiegen? Mhm. Eingestiegen eigentlich mit Median.
Ah, okay.
Wobei es da ja schon nicht mehr klassisch Cradle war, sondern auch schon irgendwie so ein bisschen massenkompatibler. Aber weiß nicht, das ist durch den Lovecraft-Aspekt dieses Albums und so, das hat mich einfach sofort gekriegt. Mein Lieblings-Cradle-Werk ist übrigens Vampire, das kein offizielles Album ist, weil sie das nicht als offizielles Album releasen durften, aber es ist eigentlich theoretisch ein Album. Mhm. Genau, Vampire finde ich fantastisch. Jedenfalls habe ich dann mal in das letzte Album reingehört, nee, das vorletzte Album, das rauskam, und zwar in den Song Heartbreak and Seance, nebenbei einfach mal die Texte durchlaufen lassen. Und ich finde den Text von Heartbreak and Seance so stark, dass ich einfach mit einem Schnipsen wieder bei Danny war. Es war wirklich so dieses wieder zu bemerken, ach guck mal, ja stimmt, du hast ja ganz vergessen, dass die Genialität von Cradle in den Texten steckt.
Also ich wollte gerade sagen, ne, also ja, erzähl ruhig. Sorry.
Das ist das, warum ich überhaupt zu Cradle gekommen bin. Ich hatte am Anfang immer so ein bisschen Probleme mit dem Gesang, ne, und habe damals noch, als es noch normal war, sehr viel Zeit in CD-Läden verbracht, da zu stehen, CDs anzuhören oder durchzuhören und nebenbei die Booklets zu lesen. Also ich habe das halt aktiv immer nebenbei gelesen und dann entstanden da die Bilder, die da produziert werden sollten. Deswegen bin ich auch so ein krasser Amon Amarth-Fan geworden, so mit den ersten Alben, weil es einfach tolle Geschichten waren, die da erzählt wurden. Und bei Cradle war das auch so. Und das hatte ich irgendwie ein bisschen verlernt, weil ich die Ruhe aus dem Musikkonsum verloren habe, weil es einfach die Art der Consumption war dann anders. Man saß nicht da und hat ein Album gehört, sondern es dudelte halt irgendwas über Spotify und damit ist dann irgendwie die Besonderheit dieser lyrischen Kunst da abhanden gekommen. Und da habe ich jetzt wieder irgendwie meinen Zugang gefunden und jetzt bin ich wieder komplett drin und freue mich sehr, dass ich das wieder so genießen
kann. Ja, also man kann über Dani sagen, was er will. Ne? Er hat natürlich auch genug, wie soll man sagen, eher lächerlich bis lustige Storys über ihn oder von ihm, aber da schreibt halt teilweise Lyric auf Shakespeare-Niveau. Ne? Also das muss man ehrlich sagen. Und das ist immer ein riesengroßer Punkt für mich auch bei Cradle of Filth gewesen. Also ich habe die Erstpressung der Principle of Evil Made Flesh, die habe ich mir damals gekauft, als die rauskam. Vorher hatte ich noch eine...
Von der habe ich drei verschiedene Versionen.
Eine Live-Aufnahme, das ist ja heutzutage kein Problem mehr.
Nee, ich habe die Originalpressung, wo noch bei Principle of Evil Made Flash deutscher Refrain ist.
Also mich hat auch damals dieses, das war auch ungewöhnlich, dieses Plattencover hat mich völlig weggerissen damals. Also das war so viel Erotik, ohne Pornografie zu sein, weißt du?
Habe ich
also
in meiner Jugendbude hängen.
Also super, mega, wirklich richtig, richtig gut. Ne? Und ich hatte noch ein Live-Bootleg von Cradle of Filth vorher gehört. Die hatten mal mit At the Gates und Anathema in Gera gespielt. Da hatten sie aber, waren sie, glaube ich, noch eine Demo-Band sogar. Da hatte ich At the Gates nicht gesehen, weil sie besoffen im Bus lagen. war aber wirklich auch eine Band, die ich schon seit ganz lange verfolge. Und man muss, also rein musikalisch, finde ich, lohnt sich so gut wie jedes Album von denen. Ne? Also auch Danis Vorliebe für alte, obskure deutsche Thrash-Metal-Bands und sowas, da gibt es ja auch Songs, die man da mal reinhören kann. Also gibt es eigentlich von jedem was zu entdecken bei der Band. Ich finde auch, denen wird immer sehr, sehr viel Unrecht getan, dass das so ein bisschen immer mit spitzen Fingern angefasst wird in der Metal-Szene, vor allem in der Black-Metal-Szene natürlich. Ne? Aber ey, was soll's. Die haben wir jetzt übrigens, die waren auch in Mexiko auf dem Festival, auf dem wir waren. Wir waren auch mit einigen von Cradle of Filth sogar im Flugzeug zusammengeflogen von Frankfurt aus. Ja.
Na, erzähl mal, das ist ein perfekter Übergang jetzt.
war schön. Also ich bin so mit ein bisschen kratzenden Hals losgeflogen. Dort 5 Tage schön, Sonne, super auskuriert, kam ohne Scheiß. Ich war durch die Passkontrolle in Frankfurt durch, hat mir mein Hals wieder wehgetan. Also das war jetzt so wirklich nur so vom Erkältungsmarathon mit Kindergartenviren war das wirklich nur so eine ganz kurze Auszeit. Aber war super cool. Wir hatten viel Zeit, haben noch so Pyramiden und Tempel besucht.
War ich sehr neidisch.
War wirklich cool. Natürlich auch diese geballte Ladung an Bands, ne? Wenn man da immer so aufeinander hängt, das macht eigentlich auch Spaß. Ne? Trust Motoro am Flughafen und mit Peter Tedgren mal wieder abhängen, ist auch schon lange her, dass wir mal zusammen auf Tour waren. War super cool. Das Festival selber auch Spaß gemacht, aber war natürlich vom Organisationsgrad her. Ja, unser mittlerweile gemeinsamen Kanonenfieber-Freund muss ich mal interviewen, wie es für die gelaufen ist. Die hatte ich jetzt im Nachhinein noch gar nicht wieder gesprochen. Aber die Hinreise klang jetzt nicht so ganz glatt.
Okay.
Er hat nur mal gefragt, wie lief es bei euch, aber da hat er nur gesagt, sind über Helsinki und Madrid nach Mexiko geflogen. Das klang schon nach Rückenschrott für mich.
Also ich habe tatsächlich nur Positives gehört, aber ich glaube, die sind auch noch jung genug, dass da
Party, okay, ja, natürlich.
Die Party den obersten Aspekt hat. Ich habe den jetzt letztens nochmal gesehen, als er mit Vag gerade auf Tour ist.
Ah, okay. Dann freut mich das ja, weil ich hatte so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe kurz dran gedacht, weil wenn dann schon auf den Hauptbühnen oder so relativ organisatorisches Chaos war, wie das dann für die in Anführungsstrichen auf den kleineren Bühnen da gelaufen ist, aber vielleicht war es ja auch besser. Aber war natürlich ein fettes Line-Up insgesamt.
Aber gib doch mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von so einem Festival in Mexiko. Ich meine, wir kennen das jetzt hier in Deutschland, wie das so ist, aber wie läuft denn das ab? Du kannst vielleicht mal irgendwie so ein bisschen
was vergleichen. Das bei dem Festival rein organisatorisch, weil ich gerade so über den Organisationsgrad, also es gibt einen Festivalbericht auf Metal Injection, kann man mal was lesen, da wird es ganz gut beschrieben, auch aus Bandsicht und so. Also die Trivium-Jungs, die da nach uns gespielt hatten, direkt nach uns, die hatten erhebliche technische Probleme. Ne? Irgendwie, also wir haben uns da noch so halbwegs durchmanövriert, weil wir relativ autark waren. Aber die krasse, tödliche Mischung bei diesem Festival war, dass im Vorfeld organisatorisch alles tipptopp war. Ne? Also wirklich innerhalb von ein paar Stunden Antwort auf E-Mails im perfekten Englisch und alles eingefordert, alle Infos, alles abgesegnet, alles abgenickt und so weiter. Und man kommt dorthin und der Stage-Manager, der kennt gerade so deinen Bandnamen, ne? Und ansonsten natürlich von irgendwelchen technischen Angaben gar nichts. Ne?
Oh.
Und also da war scheinbar so zwischen der Vororganisation und der Organisation vor Ort, da hat so ein bisschen das Linking gefehlt. Ne? Und das war dann natürlich tödlich, wenn du da rumrennst und suchst ein Schlagzeug und einen Gitarrenverstärker und so weiter und so fort. Hat am Ende aber alles irgendwie geklappt. Ich will nicht meckern. Scheiß drauf. Das ist so fliegst 12 Stunden dahin, wirst da 60 Minuten spielen. Ne? Natürlich verbindest du das noch mit einem Haufen anderen Zeug, damit das nicht zu viel sinnlos rausgepulvertes CO2 ist. Die meisten Bands sind ja auch noch in Südamerika dann auf Tour gewesen weiter und so. Hast aber wirklich für diese 60 Minuten und schaltest von diesem, ich sitze auf dem Flughafen, muss warten, ich sitze im Flugzeug, muss warten, gerate in irgendwelche französischen Arthouse-Filme, die mich einen Scheißdreck interessieren und was weiß ich, ne?
Auf dem Flug dann quasi?
Auf dem Flug, ja. Und also in diese komplette Wartestellung auf einmal in totalen Stress, weil irgendwas nicht hinhaut. Und das Krasse ist, du sitzt da rum, wartest, hast Langeweile und weißt genau, es wird Stress kommen, ne? Aber du kannst diesen Stress nicht vorziehen oder abbauen, weil du noch nicht weißt, was dich stressen wird. Und da kommt dir dann Peter Tedgren schon mit einer Mine entgegen und sagt, Alter, ich baue hier heute das Drum selber auf, weil hier keiner was auf die Kette kriegt, ne? Da steht dann halt fucking Peter Tedgren da und baut für Pain selber das Drum auf, ne? Für seinen Sohn, glaube ich. Weißt du Bescheid. Und dann stehst du halt auf der Bühne, es haut irgendwie hin, es kommt irgendwas aus den Lautsprechern oder so und dann siehst du da die Mexikaner und die drehen völlig frei und entschädigen dich für alles wieder. Ne? Und dann hast du es auch alles wieder vergessen. Dann dreht der Hormonhaushalt in Glück.
Da geht's halt, Genau, da geht es halt nur um das, was am Ende dann
rumgeht. Ja, genau, rumgeht, dann, ne? Dann hast du es dann schon wieder vergessen, wie so eine Mutter, die ihr Kind im Arm hält, ne? Obwohl es eine schwere Geburt war. Also also so ist das eigentlich immer bei irgendwelchen Festivals, auf die man hinfliegt, wenn man da nicht mit einem LKW und einem Nightliner mit seiner festen Produktion irgendwo aufschlägt und nichts schief gehen kann.
Ne? Ja, aber mal abseits der Bühne. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich bin ja wirklich unbeleckt, was das angeht. Ich bin ja aus Europa noch nicht rausgekommen.
Ja, ist Mexiko natürlich jetzt nicht ein Land, wo du da in jeder Ecke alleine rumschwänzeln solltest in deinen Sandalen mit Strümpfen und deutschen Shorts, ne? Ist klar, also da gibt's schon auch ein paar gefährliche Ecken.
Seid ihr da jetzt quasi nur als Gruppe unterwegs gewesen? Hattet ihr da quasi wie so eine Art Reisegruppe oder wie?
Ja, also ich sag mal, wenn du dir jetzt Mexico City einen Uber rufst und da zu dem Museum willst vom Hotel oder irgendwas, das ist ja alles überhaupt kein Problem, ne? Aber da so in manche Landesteile zu reisen, davon wird schon sehr, sehr eindringlich abgeraten. Ne? Und da holt dich auch kein diplomatischer Dienst mehr raus.
Oder das so, ist nämlich der ne? Punkt. Ich habe nämlich auch gesehen, dass es da für Mexiko halt in manchen Bereichen einfach Reisewarnungen gibt. Ne? Und das ist ja schon ein bisschen ein Zeichen. Ne?
Ja. Aber es fühlt sich, man hat ja da auch schon so ein bisschen Erfahrung. Also ich bin da auch jemand, der vorher immer sehr, sehr skeptisch ist bei sowas und die Seite vom Auswärtigen Amt zum jeweiligen Land dann natürlich fast auswendig kennt. Ne? Aber meistens hat sich's vor Ort nie so schlimm angefühlt, wie es irgendwie dargestellt wird. Ne? Aber es ist natürlich klar, es müssen die Gefahrenlagen ja immer so dargestellt werden, wie sie sich mal im schlimmsten Fall ereignet haben. Ne? Also wenn es dann im Endeffekt ein bisschen harmloser erscheint. Aber ist auch schon ganz oft gewesen in Brasilien und so weiter. Wenn ich da mal durch irgendwelche Gegenden gelaufen bin mit Jungs, die sich auskennen, also irgendwelche New York Hardcore-Bands, die da in schlechten Gegenden aufgewachsen sind oder so, die haben dann natürlich eher ein Auge dafür, wer mal blöd einen grad angeguckt hat oder wer einem hinterherläuft, als Mike aus dem Weimarer Land, der Beziehung keine Ahnung von nix hat, der zwar weiß, an welche Tanke er besser nicht fährt, damit es von Faschos keine auf die Fresse gibt, aber ich sag mal jetzt im Großstadtdschungel kenne ich mich natürlich nicht so besonders aus, ne? Also vielleicht bin ich da manchmal auch ein bisschen naiv und habe bisher Glück gehabt.
Ja. Wir kommen schon ein bisschen aus Lummerland, habe ich das Gefühl, ne? Und also ich würde mir das nicht zutrauen, da klarzukommen. Ja, also bin ich ganz ehrlich.
In der Beziehung auf jeden Fall, ne? Also das ist schon, ja, aber ansonsten Mexiko macht schon Spaß. Also Santa Fe, Stadtteil von Mexico City. Ich weiß nicht, ob es das Santa Fe war, wo Winnetou gestorben ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich konnte mich nur daran erinnert, irgendwie als Winnetou stirbt in dem einen Teil, da hört er ja die Glocken von Santa Fe läuten. Finde ich aus heutiger Sicht auch ein bisschen bedenklich, ne? Dass so ein heidnischer Indianer dann die Kirchenglocken läuten hört an seinem Tod, hat er dann doch noch den Weg gefunden. Kein Wunder, dass das ZDF nicht was sendet. Nee, Quatsch.
Aber oh, jetzt musst du wieder ein paar Tankstellen von deiner Reiseroute streichen.
ist klar. Ja, wo tankt man denn bei euch als Reichsbürger in Sachsen-Anhalt an welchen Tankstellen?
Ich glaube, in Sachsen-Anhalt kannst du überall tanken.
Ach so, okay.
Das ist, ich glaube, da. Ich bin ja überrascht, dass es keine Razzia in Sachsen-Anhalt gab. Bin ich ganz ehrlich, vielleicht liegt das daran, dass man sowieso schon weiß, wo alle sitzen.
In der Landesregierung, ne?
Ehrlicherweise, keine Ahnung, ne? Also da habe ich auf Lokalpolitik von Sachsen-Anhalt habe ich eigentlich überhaupt kein Auge. Das ist so dieser blinde Fleck, den man einfach für den Nahraum hat, glaube ich.
Naja, das ist ja das Problem. Ich meine, natürlich sitzen da ein paar Rentner in irgendwelchen Bier- oder weinseligen Kreisen rum und spinnern dafür sich irgendwas rum, ne? Aber man stellt sich halt wirklich die Frage, wie jetzt das, sag ich mal, weite Mannschaftsteile von Ordnungsorganen organisiert sind, ne? Und was von Klientel da arbeitet und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige Soldaten der Bundeswehr, auch wenn die jetzt nichts mit der Reichsbürgerbewegung oder so zu tun haben, in einem Fall von einem Putsch oder so, schon sich eher auf die rechte als auf die Gegendemonstrantenseite stellen, wenn man es jetzt mal mit einem faschistischen Kapp-Putsch vor über 100 Jahren vergleicht oder so. Ne?
Ich glaube, das kann man schlecht vergleichen. Schließlich ist die Ausgangssituation eine ganz andere. Ne? Also du hast ja keine Kriegsergebnisse, die revidiert werden müssen. Es gibt keine Zusammenbrüche des politischen Systems in den letzten paar Monaten. es hat sich doch alles ein bisschen beruhigt, nee. Und vor allen Dingen ist das Wohlstandsniveau einfach zu hoch.
Ja, ja, gut, also man muss es, ich gebe dir recht, man muss bei dem Vergleich zu dem Ergebnis kommen, dass es da Unterschiede gibt, aber vergleichen kann man es natürlich. Nur ja, meine Frage ist, warum ich es vergleichen wollte, wenn du mich ausreden lässt.
Fällt mir mal schwer, das weißt du.
Ey, das hast du dir verdient, mir reinzuquatschen. Das ist mit ganz viel Genügsamkeit, wie du mich erträgst. nicht nur beim Kaputsch war ja die Situation, dass sich dort so eine gesellschaftliche Schicht, denen es eben nicht zu gut ging, eben die Arbeiterschaft, die es ja heute gar nicht mehr gibt, dem entgegengestellt hat und hat sich erschießen lassen von Elitesoldaten, die da mitmarschiert sind beim Kaputsch. Querverweis zu KSK-Soldaten, die jetzt in der Reichsbürgerszene unterwegs sind, das hat mich daran erinnert. Ne? Also ist auch die Kerntruppe des Kaputsches, sind ja auch deutsche Elitesoldaten gewesen, aus der Reichswehr und aus dem Heer. Also deshalb hat mich da schon so ein paar Parallelen gesehen. Und wer soll sich dem entgegenstellen? Natürlich kann man sagen, klar, die Leute sind zu verwöhnt, da steht doch keiner für einen Putsch von der Couch auf. Aber genau das ist halt auch die Gefahr. Wer soll sich dem entgegenstellen? Und wenn es wirklich mal so weit kommen sollte, den Grundgesetzartikel, dass jeder Deutsche das Recht zum Widerstand hat, wenn andere Abhilfe nicht greifbar ist, davon Gebrauch macht, also wer steht dafür noch auf der Couch auf? Ne? Da stelle ich mir weite Teile Deutschlands vor, die bleiben auf der Couch sitzen wie beim Fußball und warten mal das Ergebnis ab.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also ich glaube, das wird die weiten Teile. Und das ist natürlich ein Effekt, den solche Putschisten in ihren Träumen natürlich einkalkulieren, ne? Dass es so eine Manövriermasse von Leuten gibt, die sich dann dem sozusagen Stärkeren anschließen oder der jetzt gerade auf dem Radiosender das Mikro in der Hand hat, sozusagen. Ne?
Naja, du hast ja wenig Möglichkeiten. Also ich meine, was willst du machen? Nimmst du dein Zimmermannshammer, gehst raus und lässt dich erschießen? Oder, ne? Also ist ja auch so ein Punkt.
Ne? Das ist das Ding beim Kaputsch gewesen. Die haben ihren Zimmermannshammer genommen, sind rausgegangen und haben sich erschießen lassen.
Würde ich nicht machen, Mike. Ja, würde ich nicht
natürlich
machen.
Natürlich nicht. Wahrscheinlich.
Ich würde auf meinem Sofa sitzen und in meinem Mikro sprechen.
Ganz genau.
So, ne? Ja. Also ich bin ja auch ein feiger Hund. Und ich bin mir ganz sicher, dass, nö. Also, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, die etablierte Macht kann sich ja auch selber mal verteidigen. Ich bin ja kein Nutznießer dieser politischen Elite oder der wirtschaftlichen Elite.
Ja, also, ja, was heißt Nutznießer? Also nicht Nutznießer, dass du direkte, aber du profitierst schon davon, dass du in einer geordneten Wirtschaftsordnung
meinst du, das Geschäfte würde sich verändern, wenn jetzt hier so ein Reichsbürger an die Macht käme? Also der Kapitalismus würde uns erhalten bleiben.
Dass Mike. Du dein linkes Schmierentum weiter auf YouTube verbreiten darfst, das wage ich aber zu bezweifeln, mein Freund.
Auf jeden Fall. Die Frage ist ja auch, würde ich einfach währenddessen oder erst danach erschossen werden? Du, ja. ich stehe auf Listen drauf. Also so ist es nicht.
Hast du davon mal Kenntnis bekommen? Ja,
ja, ja, na, da gibt es doch diese eine Liste, wir haben mitgemacht oder wie das heißt, da stehe ich auch drauf.
Okay.
Nummer 1400 irgendwas. Ja, ja, klar.
Stehe ich da auch drauf? Nee.
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber ich meine, irgendwer wird schon sich an euch erinnern, wenn die Zeit kommt. Ne? Und da wird abgerechnet.
Ja, die Frage ist nur, muss man sich da irgendwo melden oder wird man dann abgeholt nach der nächsten Thüringer Landtagswahl?
Da wird man nach Nürnberg gebracht und auf den verdammten Weihnachtsmarkt gestellt, bis man tot ist.
Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben leider noch keine Stunde voll, sonst wäre das ein schönes Schlusswort gewesen.
It's a wrap.
Auf jeden Fall. Nee, aber es ist natürlich klar, aber also ich fand das, also ich habe da wirklich so Phasen durchlebt, ne, bei dieser Meldung. Mit dieser Reichsbürger-Razzia da, ich meine, die haben da ja auch ganz schöne Spinner und Schwachmaten verhaftet oder so, aber wenn man da mal so ein bisschen näher drüber nachdenkt, ist dann einiges schon auch ganz schön schaurig, ne? Also, dass die so hunderte Verpflichtungserklärungen da finden von Leuten, die da eingeweiht wurden und sich aber verpflichtet haben, darüber zu schweigen, sonst werden sie zum Tode verurteilt.
Ist das deutsch, Alter, oder? Ist mega. Das deutsch?
Mega deutsch.
Könnten Sie mal bitte eine Verschwiegenheitserklärung für Ihren Hochverratsversuch unterschreiben?
Das ist so richtig, na, wie soll auf man welche, sagen, studentenverbindungsmäßig Satisfaktion, Ehre ist nur durch Freitod herstellbar wieder. Ne?
Ja.
Mandatory Suicide, geiler Slayer-Song. Absoluter Wahnsinn, ne? Aber das schließt natürlich nicht aus, dass trotzdem, wenn es keinen landesweiten Effekt hat, aber dass da trotzdem wegen solcher Vollidioten ein paar Leute zu Schaden kommen. Das ist natürlich die, siehst ja, was euer Hallenser Attentäter da, was der alleine schon für Hooling macht, ne?
Unfassbar.
Und dieser.
Also auf Hochverrat, ne? Die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsgemäße Ordnung zu ändern, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren bestraft. Na, also Hochverrat, Paragraph 81 StGB, Hochverrat gegen den Bund. Ne?
Ja, natürlich, und da stand bei den entsprechenden Reichsgesetzen natürlich die Todesstrafe statt lebenslanger Haft. Ne? Ist ja in USA und in anderen Ländern, denke ich, auch noch so, die Todesstrafe haben, in Japan und so. Das sind natürlich Verbrechen gegen den Staat, klar, aber es ist, also ich finde es halt absoluter Wahnsinn. Und da sieht man auch, was auch die Wende so ein bisschen angerichtet hat, teilweise, also wie da Sachen gemanagt wurden. Ne? Also ich meine, der Typ sitzt da auf seinem Schloss in Thüringen, plant so einen Scheiß vor sich hin und dafür musste dann wahrscheinlich nach der Wende ein Kindergarten, der da zu DDR-Zeiten in dem Schloss war oder irgendwas, weichen, damit der seine Latifundien da zurückbekommt.
Ach, der ist auch noch entschädigt worden? Beziehungsweise der hat das zurückbekommen?
Ja, meinst du, der hat in der DDR in dem Schloss dort gewohnt oder was, als von und zu?
Ich dachte, er hat das einfach gekauft von irgendwelchen Spendengeldern seiner. Mir wäre so gewesen, als ob ich vor einem halben Jahr einen Beitrag über Reichsbürger, die Schlösser kaufen, gesehen habe.
Okay.
Und ich erinnere mich daran, dass ich den Berg, den ich jetzt wieder in, oder diesen Hügel, den ich jetzt in den Nachrichten wieder gesehen habe, dass ich den auch in diesem Beitrag gesehen habe. Das ist jetzt nur, habe ich nicht.
Kann sein.
Aber ich glaube, weiß ich das nicht.
Ich habe da jetzt nur wirklich völlig klischee-mäßig drauf losgedacht, ne, weil das so schön ins Bild passen würde. Aber so ist es ja teilweise wirklich, ne? Also hier finden ja rechte Versammlungen und irgendwelche Kameradschaftsabende und so in Immobilien statt, die rechtmäßigen westdeutschen Besitzer im Zuge des Einigungsvertrages rückübereignet bekommen haben, ne? Und stattdessen sind dort soziale Einrichtungen, die da mal drin waren, rausgeflogen. Gibt's genug Beispiele dafür. Ist natürlich auch nicht richtig gewesen, die zu enteignen zu Ulbrichts und Honeckers Zeiten, ne? Das will ich überhaupt nicht sagen, aber es ist nicht alles schön. Ne? Also schon gar nicht in der Reichsbürgerszene, um Gottes Willen. Aber was reitet solche Leute? Also was ich nicht verstehe, die können doch einfach stinknormal gegen die Verfassung sein und eine neue Ordnung bringen. Was reitet die da irgendwie mit komplett verschwurbelten staatsrechtlichen Hilfskonstruktionen, für die du im ersten Semester Staatswissenschaften nicht einen Punkt in der Klausur kriegst, da noch irgendwelche Legitimierungen und Konstrukte zu erschaffen, dass es irgendwelche Kontinuitäten gibt und so.
Also, das macht total Sinn, Mike, weil die meisten Leute keinen Plan haben und dem Deutschen reicht das Autoritätsargument. Da ist jemand, der hat irgendwie einen Adelstitel, aha, der muss also legitim sein.
Ja.
Es gibt irgendwelche Paragraphen, die sie sich da zusammengeschustert haben, muss also legitim sein. Das reicht den Menschen. Das ist simple as that.
Ja,
du brauchst einfach nur ein herbeigedichtetes Argument und selbst wenn es überhaupt nicht stimmt, bis es widerlegt worden ist, haben es die meisten ja schon gehört.
Aber also ich denke, dieser konservative Ansatz, der macht sich dadurch selbst zum Rohrkrepierer. Den Leuten ist das doch scheißegal, ob da irgendeine staatsrechtliche Legitimation oder Kontinuität besteht. Würdest du manchen Leuten kommen mit The New Dawn, weißt du? Nicht das zweite oder dritte Reich ersteht auf, sondern das ist jetzt das vierte Reich, weißt du? So, ich glaube, da so traurig wie es ist, aber da würden sie noch mehr Leute mitnehmen, als wenn sie irgendwas von 1871 schwurbeln. Und da hat doch von den breiten Massen gar keiner mehr irgendeinen Bezug dazu. Also wenn es jetzt um Legitimation geht und nicht um reine Machtausübung, weißt du, was ich meine?
Aber ich glaube, für das Vierte Reich müsstest du halt wirklich Hardcore-Neonazi sein und für wir holen das Kaiserreich einfach zurück, kannst halt einfach auch ein verträumter, krass konservativer sein, der enttäuscht ist von der Demokratie. Also du musst nie unbedingt halt hart.
Ja, aber sind die meisten Teile von Leuten, die sich für sowas interessieren können, verträumt, gekonnt, also wie so kaiserliche? Oder sind das eher so rechtsoffene?
Die Leute wollen sich das, also das sind halt Traditionalisten, sage ich jetzt mal. Also wie weit CSU musst du sein, dass du den Kaiser zurückhaben willst? Aber König Ludwig, sag ich mal. Ne? Also da ist die Grenze ja sehr, sehr fließend. Und die würden sich ja auch nicht als Nazis bezeichnen, obwohl bei einigen der Ansichten, die in der CSU haben, würde ich schon sagen, also für mich zählt das schon dazu.
Also was ich als Journalist gemacht hätte... Ich hätte als allererstes mal gefragt, was sagen denn die Hohenzollern dazu, dass hier irgend so ein hergelaufener Etagenadel sich auf einmal als Chef von einem auferstandenen Deutschen Reich aufspielen will. Da haben ja die Hohenzollern auch noch ein Wörtchen mitzureden.
Die haben gerade zu viel zu tun, ihr Zeug zurückzuklagen. Ja.
Also wie gesagt, ich will das nicht so ganz ins Lächerliche ziehen, also ich sag mal jetzt so ein Offizier vom Kommando Spezialkräfte oder so, das ist schon nicht ein totaler Dulli, ne? Den holst du nicht mit einer Polizeistreife ab zu Hause, ne? Also,
Mike, soll ich ehrlich sein? Mhm. Ich glaube, das war nicht der gefährlichste rechtsterroristische Aktionsring, der in Deutschland existiert.
Weiß ich nicht.
Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es da nicht noch viel mehr da draußen gibt, die viel besser organisiert und viel besser im Verborgenen sind und die eine tatsächliche Gefahr darstellen. Was bei denen, keine Ahnung, klang ja jetzt eher lächerlich. So. Aber ich glaube, da gibt es wirklich ernsthafte
Persönlichkeiten. Ich denke auch, die größte Gefahr sind diese Schnittstellen in der existierenden Verwaltung, ne? Von Sympathisanten, Mitwissern, Machenlassern, Wegguckern und so weiter, wie man es ja auch nachweislich beim NSU hatte. Ne? Mhm. Und auch Beate Zschäpe ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass die teilweise in Untersuchungshaft und im Gefängnis wie eine Königin behandelt wird. Ne? So nach dem Motto, wir wissen, bist ja eigentlich eine Gute. Ne? Und wir machen das ja auch nur, wenn wir unsere Familie ernähren müssen. Muss ich dich jetzt mal einschließen hier. So nach dem Motto, ne? Das ist schon traurig. Und das meine ich halt. Bleiben diese Leute auf der Couch sitzen oder sagen die, jawohl, endlich,
die Frage
jetzt
ist
können halt, wir mal auf die richtige Seite schreiten.
Was würde passieren, wenn tatsächlich jemand daherkäme, der einen so gesellschaftlichen Einfluss hätte und so eine Strahlkraft, der sich auf eine solche Seite stellt, dass er tatsächlich Menschen für sich vereinnahmen könnte? Ja?
So wie sich das Bernd Höcke einbildet zum Beispiel.
Ja. Beispielsweise, aber wenn es wirklich eine solche Strahlkraft hätte, so gesamtgesellschaftlich gesehen, ich weiß nicht, ob das in Deutschland überhaupt geht, ob wir da diese Mentalität haben, ich habe so die Hoffnung, dass dem nicht so ist.
Dass wir die Mentalität haben, einem charismatischen Führer hinterher zu rennen, also das ist mir in der deutschen Geschichte
nicht Ich meine aktuell so, ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass es so ist. Kannst du dir vorstellen, dass Brecht jetzt zum Diktator wird? Nachdem er sich jetzt von der Gesamtgesellschaft so unterdrückt gefühlt hat, von den Medien und so, dass er jetzt einfach in den nächsten Jahren sagt, pass auf, ich mache jetzt hier einfach komplett, wir marschieren jetzt durch die
Institution. Es hängt stark von seiner Frisur ab. Also er hat einfach nicht den Habitus dazu. Hat er nicht, ne? Klar, aber ich gebe dir natürlich recht, dass Leute mit Tatendrang ihr Leben für einen Führer und da auf der Straße stehen und da gebe ich dir recht, die Stimmung ist nicht. Es ist, glaube ich, wie du schon sagtest, eher so dieses auf der Couch sitzen und mal gucken, was kommt und ich passe mich ein und will ja auch nur irgendwie so über die Runden kommen und eher so dieser Effekt könnte so jemandem verhelfen, ne?
Deswegen ist das, was du meintest mit den institutionellen, also den Schläfer im System, Das ist, glaube ich, viel gefährlicher und viel, also relevanter für das Kippen der politischen Gemengelage in Deutschland.
Das meine ich. Also das ist ein, und wie gesagt, also gerade so Mannschaftsdienst gerade in der Bundeswehr und so weiter, seitdem das eine Berufsarmee ist, ich will da niemandem zu nahe treten, ich kenne ganz viele sehr, sehr coole Soldaten, aber da rennen halt auch Leute rum.
Naja, wenn du für dein Land sterben willst, da hast du ja schon erstmal eine Prädisposition zu Patriotismus. Ne? Also es ist ja schon... Also ich kenne auch sehr coole Soldaten und ich kenne auch konservative Soldaten, die ich absolut für absolut gerade halte.
Das will ich ja auch nicht verteufeln, um Gottes Willen. Konservative sind fürs politische Spektrum genauso wichtig, wenn sie Demokraten sind und nicht solche Schönwetterdemokraten wie Friedrich Merz oder so.
Ne? Das ist halt das Ding, der Begriff Konservatismus ist halt auch so... Du hast halt Neurechte, die sich als konservativ bezeichnen, dabei sind es halt einfach Extremisten.
Ja.
So, und das macht halt auch den Konservatismus kaputt. Hm. So, das führt halt zu immer krasserer Aufspaltung zwischen den politischen Lagern. Und ich finde, einen gewissen Konservatismus finde ich auch in Ordnung. Und ich bin an einigen Stellen auch konservativ und spreche das ja auch an und habe auch so Punkte, wo ich da sicherlich auch streitbar bin. Gegenüber eher linken Positionen. Und wiederum habe ich dann eher linke Positionen, wo ich vom konservativen Lager eher angegriffen werde. Aber das ist ja nur vernünftig irgendwie, dass man den Blick offen hält.
Das ist ja okay, klar, aber ich sag mal jetzt, in unserem politischen Spektrum bedeutet ja eigentlich Konservatismus, jetzt sagen wir mal in der gesunden CDU- und FDP-Form, eigentlich genau das Gegenteil von Konservatismus. Das bedeutet ja eigentlich, deren Konservatismus bedeutet, uns ist nichts zu dumm, um Geld zu verdienen. Ne? Also es wird ja gerade in Situationen, in denen man an Grundfesten und Überzeugungen festhalten sollte, wird ja davon abgewichen, um weiter so verfahren zu können. Es wird der Konservatismus nicht auf die Prinzipien gelegt, sondern auf das Ergebnis. Das soll erhalten werden.
Ja, ist ein
und
gutes,
nicht der Weg Punkt. Dahin.
Ja.
Und das ist das, was mich aufregt. Das ist nach meiner Definition kein Konservatismus. Ein Konservatismus ist für mich, ich gewähre Redefreiheit, Meinungsfreiheit, egal was passiert und wer was sagt, solange es die Demokratie nicht schädigt. Ne? Oder ich fahre halt mal nicht zu einer Fußball-WM, auch wenn es bedeutet, dass ich damit kein Geld verdiene und keine Einschaltquoten habe. Das wäre konservativ. Ne? Das wäre konservativ, an Menschenrechten festzuhalten, und eine Fußball-WM zu boykottieren, ne? Und nicht konservativ, ey, es haben doch immer Fußball gemocht und die Firmen, der deutsche Mittelstand, denkt mal an die Arbeitsplätze und bla 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 und dafür verraten wir unsere Ideale. Das ist nicht konservativ, tut mir leid.
Das hast du gut zusammengefasst und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, das wir so stehen lassen können.
Ja, schön, habe ich heute mal das letzte Wort.
Heute mal. Gönne ich dir aber auch, hä?
Danke,
tschüss. Jetzt hatte ich doch das letzte Wort.
Das habe ich dir ja auch gelassen, weil du sagst immer Tschüss zuletzt. Das ist dir so nicht aufgefallen.
Nein. Okay, das ist aber auch schon wieder ein bisschen krass, oder?